Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Reger. Schönen guten Abend. Dialog führen oder ausgrenzen? Das ist oft die Frage, wenn es um den Umgang mit rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Parteien oder Gruppierungen geht. Der Deutsche Olympische Sportbund wählt nun auch den Weg der Ausgrenzung, zumindest auf dem Papier. Wie das umgesetzt werden soll, hören Sie gleich im Interview. Außerdem in der Sendung, was die vielen Stürze im Radsport für die Tour de France bedeuten, wie sich die Corona-Krise auf die Nachwuchsarbeit im deutschen Sport auswirkt und wie sich die deutsche Kolonialgeschichte auf den Sport in Namibia immer noch spürbar auswirken. Halten die Reifen oder halten sie nicht? Das ist eine der Hauptfragen heute beim Großen Preis von Spanien für das Weltmeisterteam Mercedes gewesen, nachdem die Reifen am vergangenen Wochenende so schlecht gearbeitet haben, dass Max Verstappen die Siegesserie von Mercedes in der Formel 1 stoppen konnte. Heute hat der Red Bull-Pilot aber nur einen Mercedes hinter sich bringen können. Lewis Hamilton war mal wieder unschlagbar. Jens Gedeon.
Start-Zielerfolg für den WM-Spitzenreiter. Lewis Hamilton fehlen jetzt noch genau 3 Siege, um Michael Schumachers Ewigkeitsrekord von 91 Rennerfolgen einzustellen. Nach dem souveränen Auftritt im heißen Barcelona scheint es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis das noch in dieser Saison gelingt. Silverstone-Sieger Max Verstappen war in den 66 Runden beim Großen Preis von Spanien zwar erster Verfolger von Hamilton, aber mehr als Platz 2 war diesmal nicht drin für den Red Bull-Piloten. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Zielankunft also in der exakten Reihenfolge der WM-Gesamtwertung. Ganz weit weg von den Top 3 ist weiter Sebastian Vettel. In Barcelona hat er mit seinem Ferrari aber das Beste aus der Situation gemacht. Auf Platz 11 gestartet, am Ende 7. Das ist deutlich mehr als zuletzt in Silverstone. In der Gesamtwertung bleibt Vettels Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton allerdings riesig. Der Deutsche belegt nach 6 Saisonrennen Rang 11 mit 116 Punkten Rückstand auf den Serienweltmeister. Die Formel 1 macht jetzt 14 Tage Pause. Nächste Station ist dann Spa-Francorchamps in Belgien.
Eigentlich soll die Dauphiné-Rundfahrt dazu dienen, dass die Radprofis kurz vor der Tour de France ihre Form testen. In diesem Jahr scheint es aber eher darum gegangen zu sein, irgendwie heil durch die Etappen zu kommen. Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann, all diese Topfahrer sind gestern gestürzt und konnten heute bei der letzten Etappe nicht mehr mitfahren. Und praktisch zeitgleich hat es auch bei der Lombardei-Rundfahrt schwere Stürze gegeben. Der deutsche Meister Maximilian Schachmann ist mit einem Privat-PKW kollidiert und die belgische Nachwuchshoffnung Remco Evenepoel ist nach einer Kollision mit einer Brückenmauer einen Abhang hinuntergestürzt. Über diese Stürze habe ich mit ARD-Radsportreporter Holger Gersker gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie es den Fahrern geht.
Ja, am schwersten betroffen ist ohne Zweifel Remco Evenepoel. Der ist tatsächlich da 5 oder 6 Meter einen Hang runtergestürzt, ein bisschen abgefangen durch die Böschung, aber das ist natürlich dramatisch. Er hat sich das Becken gebrochen und auch eine Quetschung des rechten Lungenflügels, ist auch noch nicht transportfähig, liegt nach wie vor im Krankenhaus in Como. Für ihn dürfte die Saison vorbei sein. Und Maximilian Schachmann beim selben Rennen mit einem Schlüsselbeinbruch, allerdings einem glatten Bruch, sodass seine Tour de France-Teilnahme nicht in Frage steht. Und wer auch große Sorgen hat, ist Emanuel Buchmann. Da hieß es zwar gestern nach diesem Sturz, auch da kein Bruch, aber vor allem Hämatome seien das Problem. In Wirklichkeit aber sind es die Prellungen. Ich habe Bilder von ihm gesehen, gestern nach Verlassen des Krankenhauses. Er konnte nicht laufen, er war im Rollstuhl unterwegs und hat gewaltige Schmerzen. Und das muss natürlich erstmal verheilen in den nächsten Tagen. Bis zum Tourstart in 13 Tagen wird er sicherlich kaum trainieren können. Wenn er an den Start der Frankreich-Rundfahrt geht, dann sicherlich in optimaler Form.
Wenn so viele Topfahrer stürzen, kann man ja kaum von Zufall oder Pech sprechen. Waren die Bedingungen zu gefährlich?
Also alles in einen Topf zu werfen, da tue ich mich jetzt sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt. Ich finde kaum einen kleinen gemeinsamen Nenner. Man kann natürlich jetzt sagen, die hatten monatelang keine Rennpraxis und jetzt geht es gleich mal los mit den wichtigsten Rennen, denn Lombardei-Rundfahrt, das ist eins der Monumente des Radsports, also eins der 5 größten Eintagesrennen. Und auch die Dauphiné-Rundfahrt gehört wie die Polen-Rundfahrt, wo es ja auch schwere Stürze gab, zur World Tour. Aber es ist überall was anderes. Zum Teil bei der Dauphiné-Rundfahrt waren es die schlechten Straßen. Maximilian Schachmann war Opfer eines Fehlers in der Organisation und einige Fahrer leiden unter sicherlich ein bisschen zu viel Ehrgeiz. Damit meine ich Remco Evenepoel. Und es fällt natürlich auch deswegen auf, wenn wir ehrlich sind, weil jetzt alle Radrennen zur gleichen Zeit stattfinden. Normalerweise wäre die Dauphiné-Rundfahrt im Juni gewesen und die Lombardei-Rundfahrt im Oktober. Da hätte keiner irgendeinen Zusammenhang hergestellt. Es ballt sich jetzt momentan und was natürlich auch auffällt, definitiv, es sind die Promis. Es sind nicht die No-Name-Fahrer oder die Helfer, es sind echte Könner auf dem Rad, die jetzt gerade ausfallen.
Wie reagieren die Fahrer denn auf diese ganzen Stürze?
Ja, unterschiedlich. Also natürlich, das ganz große Thema waren die schlechten Straßen bei der Dauphiné-Rundfahrt. Das ist aber auch ein Thema mit einem Bart. Das kommt fast jedes Jahr. Die Organisatoren dieser Rundfahrt sind offensichtlich in den Alpen immer wieder auf dem Wege, irgendwelche Ziegenpfade, wie es gestern hieß, herauszufinden. Deswegen wurde auch heute gestreikt. Auf den ersten 10 Kilometern wurde kein Renntempo angeschlagen. Und natürlich ganz, ganz schlimm ist die Nummer mit Maximilian Schachmann in Italien. Es kann unmöglich sein, dass da ein ziviles Fahrzeug auf die Strecke kommt, und zwar mitten in dieses Rennen hinein, nicht etwa am Ende, sondern er lag ja auf Platz 7, und das kann gar nicht sein. Und das wird sicherlich große Gespräche geben zwischen den Fahrern und dem Weltradsportverband.
Ich habe es am Anfang angesprochen, eigentlich ist die Dauphiné-Rundfahrt und auch natürlich die Lombardei-Rundfahrt so kurz vor der Tour so eine Art Standortbestimmung. Was lässt sich denn sportlich ableiten aus den vergangenen Tagen?
Ja, ganz wenig, weil die Frage ist jetzt wirklich erstmal, wer ist wie fit, denn zu den genannten Sturzverletzungen kommt auch noch die Rückenverletzung des Toursiegers vom vergangenen Jahr, Egan Bernal aus Kolumbien. Der konnte die letzten 2 Etappen der Dauphiné auch nicht bestreiten. Seine beiden wichtigen Helfer, die ja auch die Tour schon mindestens einmal gewonnen haben, Geraint Thomas und Christopher Froome, wirkten so, als könnten sie nicht schneller. Aber bei diesem Team muss ich auch immer das Thema Bluff noch mit auf den Tisch legen. Da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Und der eigentliche große Favorit momentan, Primoz Roglic, der Slowene, der die Dauphiné bestimmt hat bis gestern, der konnte eben heute auch nicht antreten wegen seiner Verletzung. Er hat das stärkste Team im Hintergrund. Aber auch da ist die große Frage, wie erholt er sich von dieser Verletzung? Deswegen gehen wir, glaube ich, in eine Tour de France mit mehr Fragezeichen als in den letzten Jahren. Jetzt den einen Tourfavoriten oder die eine bestimmte Mannschaft zu benennen, ist echt schwer.
Holger Gasker über die Reaktionen auf die Stürze im Radsport kurz vor der Tour de France. Klare Haltung für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft. So lautet die Überschrift eines Positionspapiers des Deutschen Olympischen Sportbunds aus der vergangenen Woche. Und in diesem Schreiben schreiben der DSB und die Deutsche Sportjugend, wie sie zukünftig mit antidemokratischen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, Gruppierungen oder AkteurInnen umgehen wollen. Offener Widerspruch gegen solche Haltungen ist das eine, aber das Papier nennt auch andere Maßnahmen. Personen, die in solchen Vereinigungen aktiv sind, sollen unter anderem nicht mehr in Gremien berufen werden, für Ehrungen vorgeschlagen werden und nicht mehr auf DOSB-Veranstaltungen eingeladen werden. Auf dem Papier eine deutliche Ansage, wie genau diese Vorgaben umgesetzt werden sollen. Darüber habe ich mit dem DOSB-Vizepräsidenten KW Nimorant gesprochen und ihn zunächst gefragt, warum diese Positionierung nötig gewesen ist.
Ja, das ist aus unseren Augen insofern wichtig, weil in den vergangenen Jahren der Rechtspopulismus immer stärker wird. Die schrecklichen Morde von Hanau, Halle, beziehungsweise der Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke lassen uns sehr aufhorchen. Und in solchen Momenten denken wir, dass der Sport als eine vielleicht der wichtigsten, größten zivilgesellschaftlichen Kräfte in Deutschland auch gegenüber dem Rechtspopulismus und rechtsextremistischen Tendenzen Farbe bekennen muss, die Werte des Sportes verteidigen muss und sehr aufmerksam und sensibel sein muss, weil man sieht, dass auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass rechtspopulistische Kräfte auch versuchen, Organisationen, Vereine zu unterwandern. Insofern war das sehr wichtig für uns, hier klar eine Linie zu ziehen, auch uns sensibel und deutlich zu zeigen.
Wie genau ist diese Positionierung entstanden? Hat sich der DSB da auch von außen beraten lassen, von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern?
Nein, dieses Papier oder diese Position ist natürlich aus vielen Diskussionen, die wir innerhalb der Gremien des DOSB hatten. Es waren ja auch mehrere Arbeitskreise, die dazu gebildet wurden. Wir haben ja innerhalb des DOSB Gott sei Dank auch viele Kräfte, die gesellschaftspolitisch und auch zivilgesellschaftlich engagiert sind. Insofern ist das aus einer breiten Diskussion entstanden und auch erfreulicherweise auch mit der Jugendorganisation, mit der DSJ gemeinsam, die auch eine Positionierung hatte und am Ende zu einer gemeinsamen Positionierung gekommen sind.
In dem Papier wird auch die AfD einmal direkt genannt. Und wenn wir über rechtsextreme Gruppierungen und Parteien sprechen, ist die AfD sicherlich das, woran die meisten im Moment denken. Was bedeutet das denn jetzt konkret für den Umgang des DOSB mit der Alternative für Deutschland?
In dem Papier wird in erster Linie Wert darauf gelegt, dass unsere Position die Verteidigung der Werte des Sportes ist, die auf Humanismus, auf Vielfalt, auf Gleichberechtigung, auf Antirassismus aufbaut. Und insofern sind unsere Positionen nicht auf eine Partei hingemünzt. Sollte eine Organisation, sollte AfD, sollten andere in diesen Positionen versuchen, in die Gremien des DOSB zu kommen, so wie Sie das in der Anmoderation gesagt haben, werden wir demnächst dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also es geht hier nicht um Parteipolitik für uns in erster Linie, sondern in erster Linie geht es für uns um die Verteidigung der Werte des Sports und um diese in den Vordergrund zu stellen.
Trotzdem nochmal die Nachfrage. Der sportpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jörn König, war bei den vergangenen zwei DOSB-Mitgliederversammlungen mit dabei. Wird er auch das nächste Mal mit dabei sein? Jetzt, wo eigentlich ja festgeschrieben ist, dass eine Veranstaltung der DOSB, wenn er das Hausrecht hat, Menschen, Gruppierungen mit rechtsextremen Einstellungen nicht einlehnen.
Wir müssen zwar darauf achten, was in den Satzungen und den Leitbildern des DOSB formuliert ist, und mit dieser neueren Stellungnahme wir klar Position bezogen haben. Aber wie gesagt, nochmal, geht es nicht nur um eine Partei, sondern tatsächlich, wenn Personen oder Gremien sich bemerkbar gemacht haben, die gegen die Prinzipien, die wir als Werte des Sportes definieren.
Aber da weichen Sie ja jetzt aus. Wird Herr König das nächste Mal vom DOSB eingeladen werden zur Mitgliederversammlung?
Wenn Herr König gegen diese Prinzipien sich geäußert hat und Positionen bezogen hat, wird er sicherlich nicht mehr eingeladen werden, wenn seine Haltung gegen die Werte dieses Papiers und dieser Positionierung stoßen.
Aber es reicht also nicht dafür aus, dass er Mitglied der AfD ist, die ja in diversen Bundesländern vom Verfassungsschutz auch schon beobachtet wird.
Nein, wir haben bewusst darauf verzichtet, eine Partei zu nennen, weil wir auch glauben, dass diese rechtspopulistischen Tendenzen nicht nur sich auf AfD konzentrieren, sondern viel breiter und viel schichtiger in die gesellschaftlichen Debatten versuchen reinzugreifen und auch teilweise auch zu unterwandern.
Aber Herr Neumann, ich bin jetzt gerade irritiert, weil in dem Papier steht, Zitat, Personen, die als FunktionsträgerInnen oder aktive Mitglieder von antidemokratischen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien oder Gruppierungen erkennbar sind, sollen nicht mehr aktiv zu Veranstaltungen eingeladen werden, bei denen der DOSB das Hausrecht ausübt. Das trifft auf Herrn König zu, oder nicht?
Wenn der Herr König in diesbezüglich sich so geäußert hat, dann wird das sicherlich auch auf ihn angewendet werden.
Wer bestimmt denn eigentlich beim DOSB, wer rechtspopulistisch ist? Darüber gibt es ja selbst unter Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler unterschiedliche Ansichten.
Wir haben verschiedene Gremien innerhalb des DOSB. Natürlich in erster Linie wird so eine Entscheidung vom Vorstand und vom Präsidium des DOSB getroffen werden. Wenn diese beiden Gremien Ratschläge von außen oder von innen brauchen, werden die sich sicherlich diese einholen. Aber diese beiden Instanzen sind in erster Linie diejenigen, die über eine derartige Richtlinie dann entscheiden werden.
Ich frage auch deswegen, weil der Begriff rechtspopulistisch ja auch auf zum Beispiel die CSU in der Vergangenheit häufig angewendet wurde. Ich lese Ihnen einfach mal ein paar Zitate von Horst Seehofer. Wir werden uns gegen Zuwanderung in das deutsche Sozialsystem wehren, bis zur letzten Patrone, Alexander Dobrindt. Es ist nicht akzeptabel, dass durch eine aggressive Anti-Abschiebeindustrie bewusst die Bemühungen des Rechtsstaats sabotiert werden. Und Andreas Scheuer, das Schlimmste ist ein Fußballspieler, ministrierender Senegalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Ist das nicht auch rechtspopulistisch?
Ich denke, dass wir auch wieder hier unterscheiden müssen gegen die allgemeinen Werte, die wir definieren, beziehungsweise die Ergebnisse, die verschiedenen Parteien aus der Tagespolitik herausziehen. Die Debatte, die jetzt in den letzten Jahren in Deutschland stattgefunden hat, hat natürlich auch bei anderen Parteien zumindest populistische Tendenzen. Aber ich kann nicht erkennen, dass derartige Parteien, die gerade auch die Regierung in Deutschland stellen, in ihren Grundsätzen antidemokratische Haltungen haben, sondern im Gegenteil. Insofern muss man da unterscheiden zwischen Tagespolitik und den allgemeinen Stellungnahmen, die mit den Werten des Sportes bzw. den allgemeinen Werten, die auch im Grundgesetz verankert sind, vereinbar sind oder nicht.
Wenn der DOSB das durchzieht und zum Beispiel Vertreterinnen oder Vertreter der AfD nicht mal einlädt, hält er dann den darauf folgenden Shitstorm aus?
Deswegen haben wir auch bewusst auf diese Debatte nicht auf eine Partei reduzieren wollen. Und insofern bezieht sich das auf allgemeinere, breitere Schichten, die dieses Anstreben, diese recht populistischen Ansichten vorantreiben wollen und nicht nur eine Partei. Aber Sie können sicher sein, wenn wir dazu kommen, dass etwas erklärt werden muss, etwas, wo sich der DOSB auch distanziert muss, wird der DOSB auch ganz konsequent diese Linie durchhalten, weil wenn es um die Werte des Sports und des Miteinanders geht, da wird der DOSB einfach auch konsequent und deutlich handeln müssen.
Kaveh Nieromand über das Positionspapier des DOSB. Eine mögliche Unterwanderung von rechts ist nicht das einzige Problem für den Dachverband. Natürlich bestimmt auch die Corona-Krise noch den Alltag. Kaum ein Sportverband kann momentan einen normalen Trainingsbetrieb anbieten. Und darunter leiden nicht nur die Spitzensportlerinnen und Sportler von heute, sondern auch die von morgen. Lea Löffler darüber, wie die Nachwuchsarbeit im Rudern, Hockey und Schwimmen trotzdem weitergeht.
Leere Turnhallen, geschlossene Schwimmbäder, gesperrte Plätze. Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie in Deutschland die Realität für viele Vereine. Und das Virus behindert den Sport weiterhin. Eine Umfrage des Deutschen Schwimmverbandes hat ermittelt, dass gerade mal 53% der Mitglieder momentan einen Zugang zu Schwimmbädern hat. Die Bedenken im Verband sind dementsprechend groß, wie der Vizepräsident Wolfgang Hein erzählt.
Wenn nur 50-60% der Bäder in Deutschland derzeit überhaupt wieder einen Vereinsbetrieb zulassen, dann stellt sich die Frage, was verbleibt mit den 40%? Werden diese Vereine die Zeit überleben?
Und daran ist auch die Frage geknüpft, was aus den angehenden Leistungsschwimmerinnen und Leistungsschwimmern wird. Vermehrte Abmeldungen habe der Verband bisher nicht feststellen können. Laut Umfrage haben 92% der 2500 befragten Schwimmerinnen und Schwimmer noch nicht in Betracht gezogen, den Schwimmsport zu verlassen. Langfristig könnte sich das ändern, besonders ohne die Möglichkeit, das Schwimmbad zu besuchen. An Wettkämpfen teilnehmen wollen momentan 62%. Und das sollte gefördert werden, meint Wolfgang Hein.
Der Nachwuchs im Schwimmsport, der braucht Ziele, der braucht Perspektiven, auf die er hinarbeiten kann. Und insofern haben wir für den Herbst diesen Jahres oder besser Frühwinter im Dezember noch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Dortmund vergeben.
Fair können die Meisterschaften sicherlich nicht werden. Dafür sorgen die vielen noch geschlossenen Schwimmbäder.
Weiterhin ist es so, dass also die Schwimmausbildung nur in dezimierten Umfängen stattfinden können. Und das heißt also auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr, es wird sich also hinziehen, bevor dieser Corona-Jahrgang dann auch wirklich sicher schwimmen kann.
Denn zurzeit finden rund die Hälfte der Schwimmkurse nicht statt. Der DSV-Vizepräsident befürchtet, dass dadurch auch langfristig weniger Kinder das Schwimmen lernen, was sogar zu mehr Badetoten führen könnte. Die Corona-Krise könnte also einen Trend verstärken, den es ohnehin gibt. Seit 1990 hat laut DLRG die Zahl der Kinder, die sicher schwimmen können, um 50% abgenommen. Anders als im Schwimmen weiß der Deutsche Hockeybund noch nicht, wie sich die Mitgliederzahlen entwickeln. Der Verband will mit einer Auswertung bis Ende September warten, wenn die Kündigungsfrist in den Vereinen endet. Die Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren zwar stabil gewesen, allerdings fallen in diesem Jahr Veranstaltungen weg, bei denen der Verband neue Mitglieder anwerben wollte. Der DHB geht regelmäßig in Schulen und Kindergärten, um die Kinder dort für den Hockeysport zu begeistern. In Zeiten von Corona ist das nicht möglich. Und noch ein Problem wird es ab Herbst für den Schlagsport geben. Beim momentanen Training unter freiem Himmel ist das Risiko einer Ansteckung gering. Ändern wird sich dies zu Beginn des Winters, wenn die Sportler in die Hallen ausweichen müssen. Hier werden strengere Hygienekonzepte gelten. Einfacher wird der Jahreswechsel für die Ruderer, die ohnehin die meiste Zeit auf dem Wasser trainieren.
Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass das Verhalten durch Corona verstärkt wird, dass Jugendliche die Verbandsorganisation Sport verlassen.
Zieht die U19-Ruder-Bundestrainerin Sabine Tschäge ihre Bilanz. Im Gegenteil, durch die Corona-Pandemie seien Kinder und Jugendliche vermehrt zum Training gekommen, weil dort eine Abwechslung geboten wurde. Wenn es jedoch ohne Wettkämpfe und gemeinsame Ziele für die Sportler weiterginge, hat Schäge Bedenken.
Dass uns vielleicht das ein oder andere Talent verloren geht, weil dann halt eben nicht direkt eben dieses Gemeinschaftserlebnis sofort da war.
Auch der Cheftrainer des RTHC Bayer Leverkusen, Ralf Müller, sieht dieses Problem.
Also Corona-Jahrgang, erkläre ich mal so, für mich ist es, wenn ein Jahr komplett oder sehr gering Wettkampftätigkeit vorhanden ist, dann kann es natürlich sein, dass gerade die Kinder, denen diese Wettkämpfe fehlen, im nächst höheren Jahrgang mit Gegnern konfrontiert werden, die vielleicht schon 2, 3 Jahre sowas im Training und im Wettkampf erlebt haben.
Neben Zoom-Meetings haben Müller und seine Trainerkolleginnen und Kollegen an der Nachwuchs-Challenge des Deutschen Ruderverbandes teilgenommen. Über mehrere Wochen haben die Kinder sportliche Aufgaben erledigt und die Bilder in den sozialen Medien geteilt. So hat man versucht, die Kinder zu motivieren. Durch sein Engagement konnte Müllers Verein sogar ein neues Mitglied gewinnen.
Wir haben sogar, das war so eine lustige Geschichte, über ein Kind, dem wir einen Ruderergometer mit nach Hause gegeben haben, einen Zulauf aus dem Elternhaus. Der Vater hat sich bei uns im Verein angemeldet, weil er sich zu Hause auch auf diesen Ergometer gesetzt hat.
Doch ohne den kreativen Einsatz von Trainern sähe die Bilanz heute vermutlich anders aus, erklärt U19-Bundestrainerin Schäge.
Ohne das Engagement der Trainer wäre eigentlich viel nicht möglich gewesen und es hätte sicherlich den einen oder anderen nicht bei der Stange gehalten.
Die Schlüsselrolle der Trainer gilt es nicht nur im Rudern hervorzuheben, auch in den anderen olympischen Disziplinen. Trotz der teils unterschiedlichen Probleme in der Nachwuchsarbeit.
Resümiert Lea Löffler. Marc-Vivien Fouet war 10 Jahre lang Fußballnationalspieler für den Kamerun. Auch beim Confed Cup 2003 steht er auf dem Platz. Da bricht er plötzlich zusammen und stirbt. Diagnose: plötzlicher Herztod. Nun gibt es einen neuen Fall, in dem ein Sportler verstorben ist. Und hier könnte auch eine Corona-Infektion eine Rolle gespielt haben. Caroline Kipper mit den Einzelheiten.
2,16 Meter groß, 140 Kilo schwer. Michael Ojo war selbst für einen Basketballer eine Erscheinung. In einem Interview Ende Mai hat er sich darüber gefreut, dass das Training nach der Corona-Pause wieder anfangen konnte.
Es fühlt sich gut an, wieder trainieren zu können, einfach um das Haus mal verlassen zu können. Es war eine gute Woche bis jetzt.
Nun ist Michael Ojo tot. Vor etwas mehr als einer Woche kollabiert der nigerianische Nationalspieler beim Training in Belgrad und verstirbt an Herzversagen. Er war wenige Wochen vorher positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kardiologe Dirk Westermann hält es für möglich, dass Ojos Tod eine Folge des Virus gewesen sein könnte.
Wenn man aber sich diesen Fall genauer ansieht, dann sieht man, dass der Basketballer trainiert hat, obwohl er Beschwerden hatte. Er hat ganz klar gesagt, dass er noch nicht leistungsfähig ist und er trotzdem trainiert, was man natürlich als Profisportler auch versteht. Nichtsdestotrotz hat das vielleicht als Rückwirkung der Covid-19-Erfolgen dann auch zu einer tödlichen Herzrhythmusstörung geführt.
Michael Ojo hat zuletzt für den serbischen Verein Roter Stern Belgrad gespielt. Allerdings war sein Vertrag ausgelaufen, deshalb hat Ojo vor seinem Tod alleine trainiert, um fit zu bleiben. Laut Aussagen des Vereinspräsidenten hatte sich Ojo aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufes mit Lungenentzündung in einer Privatklinik behandeln lassen. Außerdem habe Ojo bereits vor dem Okay seiner Ärzte zu intensiv trainiert. Ob dann tatsächlich eine Covid-19-Erkrankung den plötzlichen Herztod verursacht hat, ist unklar. Dirk Westermann hat eine Studie des Universitätsklinikum Hamburg angeleitet und untersucht, inwiefern das Coronavirus auch Herzzellen befallen kann.
Wir haben jetzt geguckt, kann man das Virus auch im Herzen nachweisen? Und das konnten wir in etwa ein Drittel der Fälle zeigen, dass eine signifikante Virusmenge im Herzmuskelgewebe gefunden werden konnte. Aber, und das ist wichtig, wir konnten nicht zeigen, dass es zu einer sogenannten Myokarditis, das heißt zu einer richtigen Herzmuskelentzündung kommt.
Die Todesursache bei allen Untersuchten war dementsprechend auch keine Herzschädigung, sondern eine Lungenentzündung, so der Kardiologe. Die Ergebnisse sind nicht 1:1 auf Leistungssportlerinnen und Sportler zu übertragen, da die Verstorbenen durchschnittlich 85 Jahre alt waren. Aber auch andere Studien kommen zu dem Ergebnis, das Coronavirus greift den Herzmuskel an. Zum Beispiel zeigt eine Untersuchung am Frankfurter Uniklinikum, dass auch ein milder Verlauf das Herz schädigen kann. Das sind erste Puzzleteile, denn die Forschung steht noch am Anfang. Weitere Studien zu möglichen langfristigen Auswirkungen werden folgen.
Die Frage, ob es nach einer SARS-CoV-2-Infektion zu Langzeitschäden an verschiedenen anderen Organen kommt, ist eine ganz wichtige. Weil wir ja potenziell unglaublich viele Patienten weltweit, aber auch in Deutschland haben, die sich einmal damit infiziert haben. Bisher gibt es da noch keine klinischen Anzeichen. Das heißt, es gibt wenig Patienten, die eine Herzschwäche entwickelt haben, nachdem sie mit SARS-CoV-2 infiziert waren.
Die Gesundheit des Herzens ist gerade bei SportlerInnen, die an körperliche Grenzen gehen, essentiell. Plötzliche Todesfälle im Sport sind am häufigsten auf Herzerkrankungen zurückzuführen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind also nicht nur in Corona-Zeiten wichtig. Auch das Herz von Michael Ojo wurde laut Angaben der Florida State University untersucht. Ojo hatte dort bis 2017 im College-Team gespielt. Anzeichen von Herzproblemen habe es bei Tests nie gegeben. Neben der Vorsorge ist auch die Regeneration nach einer Krankheit wichtig. Und dabei vor allem eins: Pausen. Nach einer Covid-19-Erkrankung rät Kardiologe Dirk Westermann dazu, mindestens 4 bis 6 Wochen auf Sport zu verzichten, bevor mit einem leichten Training begonnen werden kann.
Der Patient muss sich vollständig wohlfühlen und man sollte, wenn man Profisportler ist, sicherlich noch weitere Untersuchungen machen, wie zum Beispiel ein Herzecho und Laborbestimmungen, die zeigen können, ob ein Herzschaden vorliegt.
Michael Ojo hat sich daran offenbar nicht gehalten. Als arbeitsloser Basketballer auf der Suche nach einem Verein sind 6 Wochen ohne Training eine lange Zeit. Das könnte zu seinem Tod beigetragen haben. Welche Rolle das Coronavirus dabei gespielt hat, wird wahrscheinlich erst eine Autopsie endgültig klären.
Caroline Kipper über die körperlichen Folgen, wenn Spitzensportlerinnen und Sportler nach einer Krankheit zu schnell wieder anfangen zu trainieren. Aber Leistungssport kann nicht nur für den Körper gefährlich sein, sondern auch für den Kopf.
Über alle Bestzeiten, ich konnte nie sagen, wow, jetzt bin ich glücklich mit dem, was ich erreicht habe, sondern es war immer Druck für mich und es war nie danach so große Erleichterung oder große Freude. Man ist irgendwie gefangen in seinem eigenen Kopf und man kommt aus dem Karussell nicht raus. Also er hat sich in den letzten Jahren eigentlich mehr und mehr zu einer mentalen Belastung entwickelt, die ich nicht mehr tragen konnte. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ich es auch wirklich nicht mehr möchte.
So hat die Leichtathletin Jackie Baumann vor einer Woche hier im Deutschlandfunk die Gründe beschrieben, warum sie mit 24 Jahren ihre Karriere beendet hat. Und um die körperlichen und seelischen Belastungen im Spitzensport geht es heute Abend auch in unserem Sportgespräch. Andrea Schildke fasst es für Sie zusammen.
Boxerin Sarah Scheurich, 2014 Europameisterin im Mittelgewicht, kann nachempfinden, was Jackie Baumann beschreibt, aus eigener Erfahrung.
Vor ein paar Jahren waren wir im Trainingslager und da hatte ich eine Depression und bin deswegen nach Hause gefahren. Wir haben dann eben gesagt, Sarah hatte eine Bindehautentzündung, konnte deswegen jetzt kein Sparring machen, weil Ansteckungsgefahr und so. Und weil man das einfach nicht sagt, das macht man halt nicht öffentlich.
Sie selbst allerdings rede inzwischen offen über das Thema Depressionen. Auch weil sie erlebe, dass es anderen Betroffenen gut tue, zu merken, du bist nicht allein. Der ehemalige Hürdenläufer Silvio Schirmeister bestätigt, er hat Druck gespürt. Das Leben in 3 Parallelwelten habe ihm Stress bereitet. 40 Stunden Training, 20 Stunden Berufstätigkeit als Bankkaufmann und das Privatleben.
Das habe ich dann irgendwann mit zunehmendem Lebensalter nicht mehr auf die Kette gekriegt, das in irgendeiner Form mental unter einen Hut zu kriegen und wirklich sauber gedanklich zu trennen und mit 100%iger Ausgelassenheit auf der Bahn zu stehen.
Dem Sport ist Schirmeister auch nach seiner aktiven Karriere verbunden, als Funktionär in einem Eislaufverein. Petra Dallmann kann das Thema körperliche und seelische Belastungen im Leistungssport aus 2 Blickwinkeln betrachten. Als erfolgreiche Weltklasse-Schwimmerin gewann sie unter anderem Staffelbronze bei den Olympischen Spielen von Athen 2004. Dass sie erst spät mit dem Leistungssport begonnen hat, habe ihr Freiraum gegeben.
Weder meine Familie noch irgendwelche Trainer haben jemals erwartet, dass ich mal für die deutsche Nationalmannschaft schwimme. Und das ist natürlich schön, denn alles, was man erreicht, ist ein Plus.
Zufrieden und dankbar blicke sie auf ihre Karriere zurück, so Dallmann. Trotzdem, auch sie habe Stress und Druck zu spüren bekommen und in ihrem Umfeld beobachtet.
Ich habe mitbekommen, wie es sexuelle Übergriffe durch Trainer gab. Ich habe mitbekommen, wie andere Schwimmer eine Essstörung entwickelt haben. Ich habe Krisen mitbekommen.
Weiter wollte sich Petra Dallmann im Sportgespräch dazu nicht äußern. Heute ist sie Psychiaterin, bietet Sprechstunden an für Leistungssportlerinnen und Sportler. Ihr Ziel? Unterstützen, etwa bei Ängsten, Schlaf- oder Essstörungen. Das seien häufige Probleme von Athletinnen und Athleten. Boxerin Sarah Scheurich verwundert das nicht.
Es wird leider nicht wirklich drauf geachtet bei vielen Jüngeren. Oder zu meiner Zeit war es so, wie wir abnehmen, wie wir das Gewicht schaffen. Und dass da Essstörungen entstehen, wenn einfach immer mehr Druck kommt, immer mehr wichtigere Wettkämpfe, kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist also für mich jetzt nichts Neues, nichts Besonderes. Und auch Thema sexuelle Übergriffe. Ich kenne auch viele Geschichten von Sportlerinnen und das ist irgendwie leider ja ein präsentes Thema und jetzt keine Überraschung.
Eine psychologische Betreuung für alle Sportlerinnen und Sportler der Nationalteams bereits in jungen Jahren müsse Standard sein, so Scheurich. Der Sport könne dann vielen viel mehr Spaß machen. Es werde immer zum Leistungssport gehören, an Grenzen zu gehen, so Petra Dallmann. Aber sie wünsche sich,
dass auch der Mut belohnt wird, zu sagen, ich kann nicht mehr, stopp, und hier ist eine Grenze.
Und das gesamte Sportgespräch gibt es dann heute Abend um 23.30 Uhr oder in der kostenlosen DLF-Audiothek zum Nachhören. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Ein Jugendtrainer des FC Bayern München soll sich diverse Male rassistisch geäußert haben. Das hat der WDR am Anfang der Woche berichtet. Seitdem ermittelt auch der Staatsschutz. Auch der FC Bayern hat eine interne Untersuchung gestartet. Auch die Eltern sollen helfen. Wobei es seit September 2018 bereits 4 anonyme Briefe an den Verein gegeben haben soll, in dem sich über den Trainer beschwert wurde. Der letzte, laut WDR, unterschrieben mit dem Gruß, die immer besorgter werdende, aber ängstliche Elternschaft. Und das führt zu der generellen Frage, wie ist das Verhältnis zwischen den Eltern und den Nachwuchsleistungszentren, die alle Fußball-Bundesligisten verpflichtend für ihre Jugendarbeit haben müssen? Darüber habe ich mit Susanne Amar gesprochen. Sie hat ihren Sohn im professionellen Jugendfußball begleitet und arbeitet jetzt als Coach für Fußballeltern. Und sie habe ich zunächst gefragt, warum es für Eltern so schwer sein kann, sich über ein Nachwuchsleistungszentrum zu beschweren.
Es fängt ja erstmal damit an, dass es im Grunde keine wirklich gute Kommunikationskultur zwischen Eltern, Verein, Eltern und Trainer gibt. Das ist schon mal so ein bisschen die Basis. Also, dass viele Eltern gar nicht so recht wissen, was so im Fußball auf sie zukommt, was sie so erwartet. Oder gerade auch im Nachwuchsleistungszentrum ist es eben ja eine ganz neue Welt, die oftmals auf Eltern zukommt, weil es das Nachwuchsleistungszentrum ist. Also da geht es natürlich nochmal viel mehr um Leistung.
Weil es kein klassischer Verein ist.
Genau, weil es
vielleicht vom Dorf kennen. Oder?
Genau, da ist es vielleicht noch eher das Hobby gewesen. Da ging es um den Fußball als Hobby. Und jetzt geht es eben einfach um den Fußball, der im Leistungsbereich stattfindet. Was bedeutet, dass es nicht nur für den Spieler, die Spielerin eine Veränderung ist, sondern eben halt auch ganz viel für die Eltern, für die ganze Familie. Und damit kennen sich ganz, ganz viele Eltern eben überhaupt nicht wirklich gut aus. Und dann im Grunde auf Trainer oder den Verein zuzugehen, wenn man Fragen hat und nicht so recht weiß, an wen wendet man sich, dann ist dann auch oftmals so ein bisschen schwer. Also es gibt mittlerweile Vereine in den Nachwuchsleistungszentren genauso wie auch im Amateur- und Breitensportverein, die das verändern, die eben eine Kommunikationsebene versuchen, mit ihren Eltern aufzubauen, damit eben eine gute Basis da ist, um auch Umkehrschluss kritische Themen besser besprechen zu können. Weil oftmals ist es ja auch so, wenn man mit dem Trainer oder dem Verein spricht, kann es ja auch mal sein, dass es ein Thema ist, was jetzt nicht nur, ich sag mal ganz klar, so Smoothie ist, wo es darum geht, Mensch, meine Tochter oder mein Sohn ist der Stammspieler und es läuft alles gut, sondern es kann ja auch eine ganz andere Dimension einnehmen.
Aus Ihrer Erfahrung, ist das Absicht von den Vereinen, die nicht auf die Eltern zugehen, dass sie sagen, naja, wir wollen die Spielerinnen und Spieler sozusagen formen und es selber formen und die Eltern könnten da nur stören, oder ist es einfach gar kein Bewusstsein, dass man auf die Eltern zugehen könnte?
Ich würde es so formulieren, bisher hat man es nicht anders gemacht. Es ist so, als die Nachwuchsleistungszentren 2000 ins Leben gerufen wurden oder entstanden sind, da war das eben halt einfach so der Umgang oder das Einrichten des NLZs in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Und jetzt merkt man aber immer mehr, dass die Elternschaft ja auch ein großes Potenzial ist. Und gerade bei NLZ-Spielern braucht es halt die Unterstützung von Eltern, von dem familiären Umfeld, um da auch einfach gut durchzukommen. Und ich merke das auch an meiner Arbeit, dass sich da immer mehr NLZs, aber auch Amateur- und Breitensportvereine öffnen und sehen, was da für ein Potenzial vorhanden ist.
Was können Vereine denn konkret besser machen?
Der erste Schritt, den ich finde, ist, dass Vereine auf ihren Homepages die Eltern ansprechen sollten. Allein schon nett begrüßen sollten. Weil wenn ich mir die Homepages der verschiedenen Vereine angucke, und da ist es jetzt egal, in welchem Spektrum oder in welchem Leistungsbereich man da unterwegs ist, findet man sehr, sehr viele Informationen zu den einzelnen Mannschaften, zu dem Fußball, zu Sponsoren. Man findet aber kaum was, was für Eltern wichtig ist, nämlich in der Form, was bedeutet denn der Fußball jetzt, wenn mein Kind in ein NLZ wechselt? Was kommt da auf mich zu? Welche neuen Herausforderungen stellen sich da mir, damit ich die eben auch gut bewältigen kann? Das fehlt da oftmals. Und dann kann ich mir ja auch viel besser ein Bild machen, in welchem Spektrum wird mein Kind unterwegs sein. Werde ich das eben halt auch leisten können? Und das fängt auch schon im Amateur- und Breitensportbereich, im Kinder- und Jugendbereich an. Nämlich da stellt sich ja auch schon die Frage, ist das der Sport, den sich mein Kind jetzt vielleicht ausgesucht hat oder wünscht, ist der wirklich mit meinem Familienleben, in meinem Berufsleben zu vereinbaren? Weil heutzutage ist es ja so, dass er ohne die Unterstützung von Eltern, von Großeltern, Fahrgemeinschaften und all sowas ganz schwer umzusetzen ist. Durch unser Ganztagsschulsystem, dass viele Kinder und Jugendliche bis nachmittags um 4 in der Schule sind, aber um 4:30, 5:30, 6 auf einem Fußballplatz stehen wollen. Und die wenigsten ja nur noch in ihrem Verein spielen, der wirklich um die Ecke zu Fuß oder mit dem Rädchen zu erreichen ist.
Sie haben von angesprochen, dass man, wenn man Fragen hat, ja dann auch auf den Verein zugehen soll. Aber das ist ja auch schwierig, weil wenn man als Elternteil auf den Verein zugeht, kann man ja auch riskieren, dass die Beschwerde, die dann an den Trainer weitergeleitet wird, an das Kind weitergegeben wird. Oder dann der Verein sagt, naja, wenn sie aufmüpfig sind, in Anführungszeichen, es gibt genügend andere Kinder, die hier auch in den Verein wollen. Wie geht man mit dieser Machtunbalance um?
Genau, das ist das richtige Stichwort, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eben ein Machtverhältnis, was da vorhanden ist. Ne? Dadurch, dass die Eltern nicht wirklich als gleichwertige oder ich sag mal wenig als gleichwertige Gesprächspartner gesehen werden, ist das natürlich eben so dieser Höhenunterschied, der da ist. Und ich kann viele Eltern auch verstehen, die sagen, da sagen wir mal lieber nichts. Wir wissen nicht, ob das Auswirkungen haben kann, weil, wie Sie gerade schon richtig sagten, auf jeder Position gibt es eben 3, 4 Spieler und wenn der eine eben verletzt ist oder nicht kann oder wie auch immer, oder ich nenne es jetzt auch mal vielleicht auch komplizierter ist, dann kann das schon passieren, dass dann der Nächste danach rutscht. Also diese Sorge, die kenne ich auch von Eltern und gerade deswegen finde ich es wichtig und appelliere da auch an Vereine, dass da eine gute Kommunikationsbasis gelegt ist, dass nämlich genau solche Gespräche auch möglich sind. Und dafür bedarf es halt eben auch ein Verständnis und eine Akzeptanz voneinander, zu wissen, was passiert hier, was gibt auch jede Seite rein, damit eben dieser Fußball so funktionieren kann, wie er funktioniert. Das ist ja auf Trainerseite genau das Gleiche wie auf Elternseite. Beide Seiten wissen selten voneinander, was sie wirklich alles leisten, damit eben nachmittags der Sohn, die Tochter auf dem Fußballplatz stehen kann. Also daher, damit eben halt auch so eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden kann, auf der eben halt auch solche Gespräche gut geführt werden können, ohne dass man Sorge haben müsste, es hat irgendwie eine Auswirkung oder Nachwirkung, braucht es halt eben wirklich erstmal eine gute, akzeptable Basis miteinander.
Muss da vielleicht auch die Deutsche Fußballliga oder der DFB entweder die Vorschriften für die Nachwuchsleistungszentren verschärfen? Es gibt ja schon bereits in den Statuten der DFL zum Beispiel vorgeschriebene Anti-Doping-Maßnahmen, dass die Kinder schon sehr früh erfahren, dass das nicht erlaubt ist. Es gibt seit einem Jahr auch ein Kinderschutzprogramm. Müssen da die Verbände aktiver werden und zum Beispiel eine externe Ansprechstelle vorschreiben, die halt vom Verein abgesondert ist, dass man da als Elternschaft tatsächlich sich hinwenden kann, wenn es Probleme gibt?
Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit und ich weiß beispielsweise, die DFL-Stiftung hat ein Projekt, das heißt Jugendtrainer stärken. Da arbeite ich auch in dem Bereich Elternkommunikation mit, weil sie sich eben um Themen kümmern oder Themen anbieten, die halt beispielsweise in den klassischen Trainerausbildungen nicht so groß bearbeitet werden oder nicht vorgesehen sind. Also ich glaube, es wäre wichtig, schon in der Trainerausbildung Elternkommunikation oder Elternzusammenarbeit mehr Raum einzurichten und einzuräumen. Alleine schon aufgrund der vielen jungen Trainer, die wir einfach haben und Trainerinnen, die oftmals gar nicht so die Lebenserfahrung haben und noch gar nicht so recht wissen, wie sieht denn überhaupt so ein Familienleben aus und was bedeutet das? Denen würde es ungemein helfen, wenn die da viel mehr an die Hand genommen würden und mehr Unterstützung erhalten würden. Und auf der anderen Seite, klar kann man sagen, es sollte eine externe Stelle geben. Viel wichtiger finde ich es aber, dass ja der Trainer mit den Eltern seiner Spieler gut in einem Kontext ist, weil es ist ja dieses Dreieck. Bisher werden immer nur so zwei Seiten gesehen. Das sind nämlich die Trainerseite und die Spielerseite. Aber dazu gehört eben auch noch ein dritter Part und das sind halt eben die Eltern. Und die sollte man viel mehr mit einbeziehen und eben ein Dreieck bilden. Und da appelliere ich dran und da merke ich aber auch, dass es da auch die ersten Vereine gibt, die sich da wirklich öffnen und die auch einfach sagen, wir möchten dieses Potenzial nutzen, wir müssen dieses Potenzial auch nutzen, damit wir hier weiterhin auch einen guten Kinder- und Jugendfußball machen können.
Sagt die Kommunikationsexpertin Susanne Ammar über das Verhältnis zwischen Eltern und Nachwuchsleistungszentren. Es gilt als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die systematische Ermordung der Herero durch die deutschen Kolonialherren im heutigen Namibia. Mehr als 30 Jahre lang hat das Deutsche Kaiserreich das Land beherrscht. Die Spuren dieser Herrschaft und der folgenden Apartheid sind heute noch spürbar, auch im Sport. Ronny Blaschke berichtet.
Mit Sport möchte Lydia Hatzenbeck in Namibia das Selbstvertrauen junger Frauen stärken. Über das Training hinaus lenkt die Mitarbeiterin des Fußballverbandes den Blick auf gesellschaftliche Themen. So besucht sie mit ihren Spielerinnen auch die namibische Hafenstadt Lüderitz, einen der ersten deutschen Siedlungsorte Ende des 19. Jahrhunderts.
Der Tourguide zeigte uns eine Fleischerei und eine Bibliothek. Er führte uns zu Häusern, Straßen und Denkmälern. Alle mit deutschen Namen. Aber wir wollten wissen, wo afrikanische Arbeiter gelebt haben. Wir wollten den Ort sehen, wo Zacharias Levala 1908 den ersten Diamanten fand und damit für die Deutschen einen Boom auslöste. Aber davon erfuhren wir nichts. Es ging nicht wirklich um die Geschichte Namibias. There's nothing about Namibian people
here. 1884 bezeichnet das Deutsche Kaiserreich seine erste Kolonie als Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika. Dieser Gewaltherrschaft fallen bis zu 100.000 Menschen zum Opfer, die meisten sind Herero. Die Deutschen enteignen viele Überlebende und zwingen sie zur Arbeit, so entsteht eine soziale Hierarchie, die bis heute nachwirkt, erzählt Lydia Hatzenberg. Ihre Großmutter hat deutsche Wurzeln, ihr Großvater stammt aus Südafrika.
Ich habe einen deutsch klingenden Namen, daher sind Leute manchmal überrascht, dass ich schwarz bin. Ich darf heute Schulen oder Restaurants betreten, die meine Großeltern wegen ihrer Hautfarbe nicht betreten durften. Die Gesellschaft ist durchlässiger geworden, aber in einigen Köpfen lebt Rassismus fort. Neulich im Einkaufszentrum habe ich aus Versehen eine ältere weiße Frau berührt. Das mochte sie ganz und gar nicht.
Life can be fun in Namibia, as long as you're white.
Nach dem Ersten Weltkrieg übernimmt Südafrika die Macht beim nördlichen Nachbarn Namibia. Die größten Ländereien bleiben im Besitz der weißen, oft deutschstämmigen Elite. Jahrzehntelang prägt die Apartheid Medizin, Bildung und Sport. So tragen Weiße, Schwarze und sogenannte Farbige im Fußball eigene Meisterschaften aus, erzählt der namibische Historiker Dag Henriksen aus dem Zentrum für Afrikastudien der Universität Basel.
In a situation where Africans...
Die Menschen in den Townships wurden vom Regime als Unterschicht betrachtet. Die weißen Kontrolleure erlaubten dort Fußball auf sehr einfachen Plätzen, doch es entwickelte sich eine lebendige Szene mit vielen Clubs. Turniere wurden nach afrikanischen Anführern benannt, ein Ausdruck von wachsender Selbstbestimmung. Ab den 1950er Jahren kamen politische und antikoloniale Aktivisten sich auch beim Fußball näher. Der heutige Präsident Namibias, Hage Geingob, war ebenfalls als Spieler aktiv. Politische Rekrutierung musste jedoch im Geheimen stattfinden. Die Fußballplätze wurden von der südafrikanischen Regierung streng überwacht. Das Regime unterwanderte einige Clubs sogar mit Spionen.
Ab Mitte der 1970er Jahre wächst der Widerstand gegen das Apartheidsregime. Zu jener Zeit übernimmt der deutsche Lehrer Dieter Wittmann einen Job in Windhoek. Gegen Einwände der Behörden besucht er den Stadtteil Katutura, wo ausschließlich Schwarze leben. Wittmann organisiert 1977 ein Fußballspiel zwischen einer weißen Schulmannschaft und einer Auswahl von Herero. Dieses gemischtrassige Treffen verstößt gegen das Gesetz und so wird Dieter Wittmann zum Sportminister zitiert.
Der hat mich damals gefragt, schaut mich so an, da habe ich gesagt, ich habe in der Uni-Auswahl gespielt mit einem Schwarzen zusammen. Ja, wie, der war schwarz? In ihrer Mannschaft? Habe ich gesagt, ja. Und wir haben geduscht zusammen, ich habe dem eine Seife gegeben und er hat sich damit abgewaschen und hat mir dann die Seife wiedergegeben. Wie? Dann haben Sie die Seife wieder genommen von dem Schwarzen, der sie vorher gehabt hat? Ich sagte, ja. Also wir haben es richtig aneinander vorbeigeredet.
Mit Unterstützung der deutschen Botschaft entgeht Dieter Wittmann der Ausweisung. Er beteiligt sich fortan am Aufbau einer sogenannten bunten Liga. Doch einigen Fußballern geht dieser Wandel nicht weit genug. Auf einer Rebellentour 1978 bestreiten sie Spiele in Südafrika und Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Ihr Motto: kein normaler Sport in einer abnormalen Gesellschaft. Als letzter Staat Afrikas erlangt Namibia 1990 die Unabhängigkeit. Politische Institutionen wandeln sich grundsätzlich, doch noch heute sind wohl 70% der kommerziellen Landwirtschaft im Besitz der Weißen, die aber nur 5% der Bevölkerung ausmachen. Der Historiker Dag Henrichsen.
Einige Unternehmen haben mit der Zeit die wachsende afrikanische Mittelschicht als Verbrauchergruppe für sich entdeckt. Das war etwas Neues, denn in den Jahrzehnten zuvor sollte Werbung meist einen europäischen Geschmack treffen. Afrikaner mit geringem Verdienst waren für die Firmen von geringem Interesse. Aber inzwischen ist Sport ein wichtiger Markt, um zum Beispiel Bier zu verkaufen.
Namibia ist ein dünn besiedelter Staat mit 2,3 Millionen Einwohnern. Es gibt Gemeinschaften mit deutschen, südafrikanischen oder angolanischen Wurzeln, auch ethnische Gruppen wie die Ovambo, Herero oder Nama. Laut dem sogenannten Gini-Index sind Einkommen und Wohlstand in Namibia besonders ungleich verteilt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Der Sport verdeutliche diese soziale Kluft, sagt Freya Grünhagen, Proleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Windhoek. Und sie nennt als Beispiel das international bekannte Straßenradrennen Desert Dash.
Man findet dort wenige Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Es gibt sie, ja, aber dieses Radrennen erfordert so viel Ausrüstung und Vorbereitung, das kann sich einfach nicht jeder leisten. Die Menschen haben über Monate trainiert und trainieren, Radfahren trainieren, heißt in Windhoek ganz wesentlich, nicht nur ein tolles Rad zu haben, sondern auch ein Auto, das dieses Rad erstmal irgendwo hin transportiert, wo ich trainieren kann. Ob ich Erfolg im Leben haben werde, hängt ganz wesentlich davon ab, wo und wie ich geboren werde.
Bundesentwicklungsminister Müller reist heute nach Namibia. Er will die Zusammenarbeit.
Wenige Länder erhalten aus Deutschland pro Kopf so viele Hilfsgelder wie Namibia. Der DOSB und der DFB entsenden Trainer und technische Assistenten. Die Bundesregierung betont, ihrer historischen Verantwortung gerecht zu werden. Doch erst seit 2015 spricht sie überhaupt von einem Völkermord an den Herero und Reparationszahlungen in großem Umfang lehnt sie weiterhin ab. Die namibische Trainerin Lydia Hatzenberg.
Es gab viele Menschen, die ihre Liebsten auf schreckliche Weise verloren haben. Doch das ist lange, lange her. Ich möchte mich nicht von Rachegedanken und Verbitterung lenken lassen. Und selbst wenn Deutschland große Summen zahlen würde, wer in unserer Gesellschaft würde davon profitieren? Ich bin schon so lange im Fußball aktiv. Die Deutsch-Namibier gehen fast nie ins Stadion. Die wenigen Weißen, die ich dort sehe, sind Helfer oder Austauschstudenten aus Europa. Aber wir sollten nicht nebeneinander herleben, sondern gemeinsam für ein besseres Namibia arbeiten.
Nicht alle denken wie Sie. 2018 wird die 14-jährige Spielerin Lia Hirunga ohne Erklärung aus dem Jugendnationalteam im Hockey ausgeschlossen. Hirunga war die einzige schwarze Spielerin. Die verantwortliche Trainerin, die wird nach einer offiziellen Untersuchung vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen.
Ronny Blaschke über die Folgen der Kolonialherrschaft in Namibia. Dieser Beitrag ist ein Teil unserer Serie Dekolonisiert euch, die Sie sich im vergangenen Jahr gewünscht haben, als Teil unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik. Und die anderen 6 Beiträge, die sich mit Sport und Kolonialismus beschäftigen, können Sie nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de/sport oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek nachhören. Es lohnt sich. Und das war's mit Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank an Sie fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und noch einen schönen restlichen Sonntag.